Der BR Schlagerbrunch
mit Karin Schubert. BR Schlagerbrunch. Da nehmen wir uns Zeit, 2 Stunden lang, um einzutauchen in das Leben einer prominenten Person. In unserem heutigen Fall ist das die Ärztin, Moderatorin und Buchautorin Dr. Franziska Rubin. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Hallo.
Ja, danke. Danke für die Einladung.
Ja, willkommen auf unserer virtuellen Brunch-Couch. Bevor wir auf Ihren Werdegang zu sprechen kommen und Ihr aufregendes Leben als Moderatorin und Spezialistin für Frauengesundheit, sprechen wir doch gleich mal über Ihr aktuelles Buch, Magic Midlife. Sie sind jetzt, ich darf es hoffentlich sagen, 56, haben 3 Töchter im Alter von 16 und 14 Jahren. Was ist für Sie Magic, also magisch, magisch ja. In dieser Zeit?
Ist ja eine gute Frage, ne?
Ja, mitten im Leben.
Ja, also ich meine, wir brauchen das nicht leugnen, dass da eine ganze Reihe von Sachen passieren. Also zum Beispiel habe ich ja 3 Pubertiere zu Hause, ja, oder meine Eltern bereits verloren und das geht, also insgesamt finde ich ziemlich hoch her und es sind ja auch nicht gerade einfache Zeiten. Also ich will das gar nicht schönreden, aber ich glaube, was cool ist eigentlich an der Zeit, dass wir ja wissenschaftlich sogar wissen, dass es bergauf geht, ja, von der ganzen Stimmung und dass wir noch so viele Jahre vor uns haben. Statistisch gesehen haben wir ja jetzt, ich glaube, wir sind ja ungefähr ähnlich alt, haben wir noch 30 Jahre vor uns. Ja. Das heißt, es können auch durchaus noch mehr werden. Mhm. Und da stellt sich ja doch die Frage, wie kann man diese Zeit so gestalten, dass man was Cooles draus macht? Vielleicht sogar was Besseres, als das wir bis jetzt gestaltet haben, weil wir hatten ja doch viel mehr Zwänge, als wir jetzt in diesem Alter haben. Vielleicht ist das die Magie, sich nochmal klar zu machen, da kommt ganz viel, ich kann das selber gestalten und ich kann noch mehr machen, was mein Herz möchte.
Sie haben jetzt gerade gesagt, wissenschaftlich geht's bergauf. Das heißt, es gibt Forschungen, die zeigen, dass die Zufriedenheit mit über 40 nach oben geht.
Ja, ist verrückt, gell?
Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Man denkt ja immer, naja, dann kommen die Zwickts und Zwackts irgendwo. Das ist tatsächlich so?
Ja, vor allen Dingen hätte ich ja früher mal gedacht, boah, das ist total spannend. Ja, so ab 20 geht's richtig bergauf und dann irgendwann wird man alt und dann geht's bergab. Ja. Ist aber eigentlich genau andersrum, weil wir uns so viel draufpacken in unserem Leben. Und statistisch gesehen sind wir ungefähr mit 43 am Tiefpunkt angekommen. Ist übrigens überall gleich. Ja, das haben die Forscher in der ganzen Welt mit ihren Umfragen rausfinden können, dass wir dort den Punkt haben, wo wir sehr belastet sind im Job, wo wir gleichzeitig die Kinder oft versorgen müssen, wo wir finanzielle Sorgen haben, weil wir vielleicht ein Haus abbezahlen oder was auch immer. Und das ist alles too much. Und in dieser Zeit geht es einem deshalb gar nicht so gut, wie man es vielleicht erwartet hätte. Und die gute Nachricht ist halt, danach geht's bergauf und zwar ganz, ganz lange Zeit. Ja, also für manche sozusagen bis zum Ende und dann gibt's so einen Kipppunkt weit über 80, wo man dann sagt, ja, da kommen dann doch so viele Gebrechen, dass den Leuten dann vielleicht nicht mehr ganz, dass sie es nicht mehr als bergauf empfinden. Aber erstmal liegen jetzt richtig coole Jahre vor uns.
Also das heißt, wir nehmen das mal positiv. Männer wie Frauen oder ist das vor allen Dingen bei Frauen so?
Es ist für beide Geschlechter gleich, aber für die Männer interessanterweise, die steigen da steiler ein in diese Kurve. Also die rauschen tiefer ab und die kommen auch schneller wieder hoch. Und das ist vielleicht der Grund, warum wir ja die Midlife-Crisis eigentlich so typisch mit dem Mann verbinden. Ja, also dass der sich dann irgendwie ein Auto, eine Geliebte, eine gelbe Lederjacke oder was auch immer, keine Ahnung. Ja. Das hat einfach damit zu tun, dass wirklich diese Emotionen da noch in einem kürzeren Zeitraum sozusagen durchleben als wir Frauen. Bei uns kommen halt dann erschwerend die Wechseljahre dazu, also diese ganzen körperlichen Themen, die da noch so abgearbeitet werden wollen und auch psychischen, ja manchmal.
Wie wichtig ist denn eine positive Einstellung auch für unsere Gesundheit?
Ja, das für alles. Also ich meine, ich bin ja eh der Meinung, der Geist erkrankt zuerst. Das sagen auch die Ureinwohner Australiens, die ich ja kennenlernen durfte. Das heißt, wie wir denken und bestimmt unsere Gefühle. Und es macht auch ganz viel für unsere Gesundheit. Es ist sozusagen die Basis für alles.
Sie haben ja eine Leidenschaft für Naturheilkunde. Hängt das vielleicht auch damit zusammen, dass die Psyche mehr Einfluss hat auf unsere Gesundheit, als man vielleicht denkt?
Ja, ich würde sagen, das denkt nur unser modernes Hochschulsystem. Wir haben eine Reparaturmedizin, ja. Wir sagen, das ist kaputt, dann gibt es das und das dagegen. Und wir denken ganz selten darüber nach, wo kommt denn das eigentlich her, dieses kaputt? Und wenn man in andere Medizinsysteme schaut, auf der ganzen Welt, dann ist es oft so, dass wir eigentlich leiden, wir haben ein psychisches Problem, wir haben ein generationsübergreifendes Problem, wir haben vielleicht sogar Dinge geerbt von unseren Eltern, die uns dann krank werden lassen. Und da wird die Krankheit als Symptom gesehen, aber das Symptom wird nicht behandelt, sondern die Ursache. Und es ist sehr schade, dass das so zu kurz kommt in unserer Medizin.
Im aktuellen Buch Magic Midlife geht es um Weichenstellungen, die richtige Einstellung für mehr Lebensfreude in der zweiten Lebenshälfte. Wir hatten gerade schon gesagt, dass eine positive Einstellung auch für unsere Gesundheit natürlich von Vorteil sein kann oder ist. Wo hapert es denn da genau in der Schulmedizin?
Naja, wir reparieren das, was kaputt ist, aber wir gucken nicht, was eigentlich dahinter steckt. Das funktioniert oft sehr gut. Also wenn so ein Blinddarm raus muss, dann muss der einfach mal raus. Aber gerade die chronischen Erkrankungen, finde ich, und Dinge, die uns über lange Zeit begleiten, da muss man eigentlich mal hinter die Kulissen schauen und mal gucken, okay, was kann ich denn an meinem Verhalten, vielleicht an meiner Einstellung ändern? Brauche ich vielleicht auch mal professionelle Hilfe, wie ich mit Dingen umgehe, damit ich dann auf eine bessere Spur komme und mein Körper mir nicht immer zeigen muss. Eigentlich musst du dich verändern, weil sonst gehe ich kaputt hier und dort.
Viele Ihrer Bücher haben ja positive Titel, ne? Also meine sanfte Medizin für Kinder, meine besten Hausmittel, einfach heilen mit Natur. Yeah. Das klingt so einfach, aber so einfach kann es doch nicht sein, oder?
Eigentlich ist es total einfach und das Ding ist bloß, man muss sich selber entscheiden, was zu tun und mitzuwirken. Wenn ich grundsätzlich ein Mensch bin, der sagt, mein Arzt repariert das schon oder der gibt mir schon die Pille für das, was ich habe, dann funktioniert das auch so. Es funktioniert halt immer schlechter mit dem Alter, ne? Dann kommt die eine Tablette, dann kommt die zweite, dritte, vierte, fünfte, irgendwann sind 7 oder 10 und dann merkt man, wow, irgendwie läuft das falsch. Und wenn ich aber selber verstehe, dass ich für meine eigene Gesundheit verantwortlich bin und dass das, was ich tue, dazu führe, ob ich gesund bin oder nicht, dann komme ich natürlich in die Position, dass ich sagen kann, okay, was muss ich denn jetzt hier eigentlich ändern oder was möchte ich ändern? Und oft gewinnt man damit ja auch viel Lebensqualität. Ja? Also es hat noch nie jemand geschadet, sich mehr zu entspannen oder mehr an die frische Luft zu gehen, sich mehr zu bewegen oder anders zu essen. Man muss neue Lieblingsrezepte finden. Ja, das ist vielleicht erstmal ein bisschen mühsam, aber die schmecken nachher genauso gut und halten einen noch gesund.
Ja, aber ist unser Gesundheitssystem nicht geradezu darauf angelegt, eigentlich die Menschen vielleicht eher krank zu halten?
Naja, sagen wir mal so, das ist ja ein Riesenthema. Und was wir, glaube ich, alle gerade so ein bisschen ausblenden, ist die Tatsache, dass wir das so gar nicht weiter finanzieren können. Also die Behandlung, die ich jetzt sehe bei meinen Eltern, Tanten, Onkeln oder so, ich glaube nicht, dass unsere Generation das so bekommen wird und die unserer Kinder schon mal gar nicht. Das heißt, wir sind gut beraten, sozusagen mehr Naturheilkunde einzubauen, weil die funktioniert und ist gleichzeitig aber noch günstig. Ja, das kostet ja nichts, also so eine Wasseranwendung. Aber sie hilft mir vielleicht genauso gut wie der Blutdrucksenker.
Ja, aber wie Sie schon gesagt haben, ne, natürlich gesund sich zu halten, heißt auch, man muss was tun. Die richtige Ernährung, Bewegung. Ja. Viele wollen doch eigentlich auch den einfachen Weg, oder? Haben Sie das nicht auch festgestellt in Ihrer Praxis, dass jemand sagt, ach, nee, geben Sie mir lieber eine Pille?
Naja, das Schöne ist, glaube ich, die Leute, die zu mir kommen, die wollen was ändern. Ja, die sagen, okay, ich will einen neuen Weg gehen, weil mir geht's einfach nicht so gut mit den ganzen Pillen. Okay. Und oder mir geht's nicht so gut mit meinem Mindset, ja, ich komme irgendwie nicht weiter. Ich glaube auch, bin fest davon überzeugt, dass viele chronische Erkrankungen, wenn man die nicht angeht von der Geistesebene her, die bleiben da. Die bleiben so lange da, bis wir verstanden haben, dass wir was ändern müssen, ja.
Was wissen Sie heute, was Ihnen damals als Teenager geholfen hätte, wenn Sie es zum Beispiel in einem Buch wie den Ihren gelesen hätten?
Naja, als Teenie geht es einem ja noch gesundheitlich ganz gut. Ich hatte ja dieses Erlebnis, dass ich im Studium so wahnsinnige Rückenschmerzen hatte. Aus Prüfungsangst. Das war einfach Verspannung. Das war mir auch klar, aber ich konnte nichts dagegen tun. Und dann hat mir damals ausgerechnet ein klassischer Homöopath geholfen. Und der Hammer war, ich habe da überhaupt nicht dran geglaubt. Ich habe gedacht, was will der von mir? Was stellt der für komische Fragen? Und es war nun auch noch im Studiensaal vor 500 Leuten. Und es war mir mega peinlich. Ich fand es alles nur total blöd. Und dann hat er mir ein Mittel gegeben und die Rückenschmerzen waren weg. Und zwar für 1-2 Jahre. Und das war für mich so ein Punkt, dass ich gesagt habe, das habe ich jetzt alles überhaupt nicht kapiert, was da jetzt gerade passiert ist. Weil mein Vater war ja Orthopäde und konnte mir nicht helfen. Aber das war für mich der Türöffner. Da habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt auf, ich gucke jetzt, was es an anderen Medizinsystemen gibt. Und was dem Patienten hilft, das ist das Richtige.
Aufgewachsen sind Sie ja in Hannover. Eine Kindheit in den 70er Jahren. Da durfte man gefühlt vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als heute. Welche Erinnerungen haben Sie an diese Kinderzeit?
Pferde. Ich war ein totaler Pferdener. Ich musste jeden Tag zu den Ponys und ich war viel draußen. Wir sind viel auf Bäume geklettert nach der Schule und ich musste nach Hause zurück, wenn die Laternen angingen.
Und das haben Sie auch immer brav gemacht, ne? Klang vorhin so ein bisschen an.
Ich glaube schon, weil sonst war am nächsten Tag Ausgangssperre.
Das heißt, der Vater war ein Strenger. Das war ja einer der ersten Rheumatologen in Deutschland.
Genau.
Hat er denn Ihnen auch dieses Medizingehen ein bisschen in die Wiege gelegt?
Ja, vor allen Dingen wollte ich ja eigentlich Tierärztin werden. Ich wollte Tierärztin werden oder Schauspielerin und dann hat er gesagt, na mach was Gescheites und kannst ja mal meine Praxis übernehmen. Und ich weiß noch, dass ich gedacht habe, nee, das will ich ganz bestimmt nicht. Der war nämlich echt ganz schön gestresst und angestrengt. Aber ich habe mich trotzdem überreden lassen, Medizin zu machen. Aber wie wir sehen, also ich meine, ich bin ja dann trotzdem zum Schauspielern gekommen und es hat sich dann auch wieder irgendein anderer Bogen geschlossen.
Die Medizin hat aber schon früh auch in der eigenen Familie eine Rolle gespielt. Als Sie 16 waren, da wurde Ihr Bruder ja sehr krank. Ihre Leidenschaft für die Naturheilkunde, kommt die eventuell auch aus dieser Zeit, dass Sie da gesagt haben, da muss es noch was anderes geben? Also zum Beispiel Immunsystem stärken?
Ja, man muss aber zumindest mal außerhalb des, ein bisschen über den Teller rangucken, weil das hat ja sozusagen dann auch die Lösung herbeigebracht. Und das kann ich nur jedem sagen. Also der informierte Patient, der lebt länger und besser. Es macht immer Sinn, sich umzuschauen. Jetzt haben wir natürlich das Problem, jeder schaut ins Internet. Ja? Mhm. Und das Internet ist, finde ich, eine Falle. Also gerade gesundheitliche Themen, da wird man oft fehlgelenkt und es wird alles wahnsinnig dramatisiert und aufgebauscht. Und eigentlich denkt man, man ist schon tot. Und dann kommt die Lösung. Und spätestens wenn die Lösung kommt, die dann ein Preisschild dran hat, dann weiß man, aha, man ist in eine Falle getapst.
Glauben Sie, dass es auf natürlicher Basis Möglichkeiten gibt, auch Krebs vielleicht vorzubeugen?
Das wissen wir. Wir wissen, dass unser so wie wir uns verhalten, ganz viel dazu beiträgt. Und es wird ja immer wieder untersucht. Also zum Beispiel habe ich gerade jetzt wieder schöne Studien gesehen zum grünen Tee, der so krebspräventiv wirkt. Oder der Apfel zum Beispiel für den Lungenkrebs. Also es gibt immer wieder so Hoffnungsschimmer. Und wir wissen natürlich die Umdinoxen. Ja, wir wissen ja, was Rauchen mit uns macht. Oder aber eben auch diese Bewegungsarmut. Und es gibt sehr zuverlässige Studien, zum Beispiel beim Brustkrebs, wo man sieht, wenn man sich mehr bewegt, ja, also wenn man 5-mal die Woche 30 Minuten spazieren geht, dann hat man schon ein geringes Risiko, dass der Krebs wiederkommt. Also da gibt es viele Faktoren. Leider sind es immer so einzelne Puzzlesteine. Aber ich sag mal, ja, jeder kann ja für sich entscheiden, wie viele Puzzlesteine er sich da ins Leben holt und damit sein Risiko verringert.
Man hat ja immer so ein bisschen das Gefühl, dass da so jedes Jahr was Neues auf den Markt kommt und dass es natürlich auch immer ums Verkaufen von irgendwas geht. Wie kann ich mich denn informieren, dass ich auch wirklich weiß, das Gute von dem vielleicht nicht so Guten zu entscheiden?
Kaufen Sie sich ein gutes Buch, würde ich sagen. Ja, weil da ist ja nicht der Treiber, jetzt irgendwas verkaufen zu wollen, sondern zum Beispiel das, womit ich mich die ganze Zeit beschäftige, ist ja eigentlich, wie viel Evidenz haben wir für irgendwas? Wissen wir, dass etwas funktioniert oder glauben wir, dass etwas funktioniert? Und ich finde das so toll, dass mittlerweile ja so viele Universitätskliniken oder Institute tolle Studien machen zur Naturheilkunde, wo man einfach merkt, das funktioniert. Wow, cool.
Auch wenn man vielleicht nicht immer weiß, warum, ne?
Genau, aber das ist doch in der Schulmedizin genauso. Versuchen Sie mir mal zu erklären, wie Paracetamol funktioniert genau. Das hat man nämlich nicht verstanden, aber jeder nimmt's. Und das ist so interessant. Wir tun immer so, wir Weißkittel, als wäre das alles so klar, was wir da anwenden. Ganz viel davon ist Erfahrungsheilkunde und das ist auch okay, weil Ärzte wenden Erfahrungsheilkunde an.
Sie haben dann eigentlich dem Vater zuliebe Humanmedizin studiert. Heute schreiben Sie Bücher über gesunde Ernährung. Wie haben Sie sich denn eigentlich während des Medizinstudiums ernährt? Meist hat man da ja nicht so viel Geld für hochwertige Lebensmittel,
das war
oder?
So lustig, ja. Das war so witzig, als ich dann irgendwie plötzlich auf mich gestellt war und hatte dann eine paar hundert Mark da. Dann habe ich gemerkt, wie teuer eigentlich Lebensmittel sind und habe mich wirklich streckenweise von Apfelsaft, weißer Schokolade und Lakritze ernährt, weil das mochte ich sowieso am liebsten und es war auch günstig. Und das hat natürlich nie lange angehalten. Aber ich muss echt sagen, allein diese Sendung, dass dann irgendwie jede Woche ich quasi ja immer von Experten gehört habe, wie man es eigentlich besser machen könnte, hat dazu geführt, dass ich so sukzessive Kleinigkeiten geändert habe. Und deshalb glaube ich auch daran, dass jeder das kann. Man muss immer nur so an so kleinen Schrauben drehen. Und wenn man dann aber an 100 Schrauben gedreht hat, dann hat man halt ein großes Ergebnis und fühlt sich einfach besser.
sich denn das Bewusstsein für gesunde Ernährung heute schon ein bisschen geändert oder muss das jeder Generation quasi wieder neu beigebracht werden?
Nee, also ich finde, da gibt es doch ganz viel Awareness, ganz viel Aufmerksamkeit. Also viele Menschen sind interessiert an Ernährung und was man da machen kann, gerade die Jüngeren. Also meine Kinder auch, die nehmen ganz schön das Essen auseinander, wo ich dann sage, Leute, ihr müsst auch darauf achten, es geht auch um Genuss. Ja, also das kann ja schon wieder eine Sucht werden, das alles auseinander zu klamüsern. Und dann finde ich, durch die ganzen Strömungen, dieses vegetarische, vegane etc., hat Ernährung eine ganz andere Bedeutung heute als in den 70ern, 80ern oder so.
Jetzt hätten Sie sich nach dem Studium und der Promotion ja auch eine Krankenhauskarriere vorstellen können. Das kam aber dann tatsächlich alles anders. Sie wurden als Moderatorin entdeckt, Stichwort Herzblatt. Wie kam's?
Oh je. Ja, also da war ich gerade im zweiten Staatsexamen. Meine Schwester hat damals so Leute vorgeschlagen. Also die haben ein ganz cooles Schneeballsystem gehabt. Die haben junge Leute auf die Straße geschickt und haben gesagt, bringt uns Leute, die gut aussehen oder die reden können. Und dann kriegt er dafür 50 Mark oder 100 Mark oder so. Und dann hat sie mich vorgeschlagen, die haben mich eingeladen. Und ich bin da eigentlich nur aus Neugier hingegangen. Ich wollte keinen Typen, ich hatte einen Freund, sondern ich wollte sehen, wie Fernsehen funktioniert. Und das war halt total irre, weil ich kam dann in die Sendung und auch in diese Wiederholersendung und gleich hat mich jemand angesprochen, ob ich mir vorstellen könnte, mal zu so einem Casting zu kommen, nach Nürnberg übrigens.
Okay.
Und dann haben sie mich da auf die Straße gestellt, geschminkt und ich habe gedacht, warum schminken die mich? Sehe ich so blöd aus oder was? Ja, und das ging richtig ab. Das hat mir auch richtig Laune gemacht. Die Leute sind auch nicht weggerannt vor mir auf der Straße, das war ganz schön.
Was mussten Sie da machen?
Ja, das war der nächste Punkt. Ich habe alles geändert, was die mir gesagt haben, was ich machen sollte. Und ich hatte einfach irgendwie ganz coole Ideen und dann haben die gesagt, ja, die kriegt die Sendung. Also ich musste zum Beispiel, ich hatte einen jungen Mann an meiner Seite und ich sollte jetzt für den Frauen ansprechen mit irgendeiner Aufgabe. Ich glaube, ich weiß es nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, nee, wir machen das anders. Der möchte neue Unterwäsche haben für seine Freundin und weiß überhaupt nicht, was er kaufen soll. Und wir suchen ihm jetzt auf der Straße eine Frau, die ihn berät, sozusagen bei diesem Auswählen der Unterwäsche. Das war zum Schreien, war das. Ja, kam der immer aus, der sah natürlich auch super aus der Umkleidekabine raus mit dem witzigsten Fummel. Und wir haben uns kaputt gelacht. Ja, also das wäre schon eine super Sendung geworden, war aber nur sozusagen Pilot.
Und Pilot für was? Was haben Sie dann tatsächlich bekommen als
RTL 2 Luft und Liebe hieß das damals. Das war Straßenflirt.
Das war auch so eine Kuppelshow damals.
Genau,
oder?
Leute auf der Straße verkuppeln. Ja, und wir sind dann in Skigebiete gefahren und in Sonnen. Also es war toll, war ganz toll. Und das war eben genau der Punkt, wo ich eigentlich ein Angebot hatte, im Krankenhaus zu bleiben. Und das hätte mich auch interessiert. Es war damals schon Frauenheilkunde. Aber ich habe dann gemerkt, das ist so lustig im Fernsehen. Ja, das macht einfach so Laune. Und das Krankenhaus war ja sehr stark hierarchisch damals. Also man konnte da nicht so die Klappe aufmachen wie beim Fernsehen. Und dann habe ich irgendwie gedacht, nee, ich gebe dem jetzt eine Chance. Mal gucken, wo es hingeht.
Durften Sie eigentlich damals bei Herzblatt in dem Hubschrauber mitfliegen oder hat das nicht geklappt?
Ja, doch.
Ja?
Ich weiß, ich habe das gezogen und da stand dann drin, auf die Zugspitze fliegen und Iglu bauen und Nase reiben. Also der Typ und ich, wir fanden uns sowieso total unsympathisch. Die Tür ging auf und der hat mich angeguckt. Ich hab das sofort in seinen Augen gesehen, dass der gedacht hat, oh Gott, was steht denn da? Ich konnte es aber verstehen, weil die hatten mir die Klamotten ausgesucht und ich sah wirklich aus wie so eine bisschen so, also naja. Und als würde ich mein Geld anders verdienen.
Ah, ja.
Und also ich kann ihn verstehen, ja. Aber jedenfalls, wir waren uns auch überhaupt nicht sympathisch, glaube ich. Und dann haben wir auch noch diesen Hubschrauber da. Und dann weiß ich noch, dann habe ich zum Reinhard Fendrich gesagt, darf ich nochmal ziehen? Und da ist dem alles aus dem Gesicht geklatscht, weil in den Karten steht genau das Gleiche drin. Da steht dreimal identisch. Also von wegen, man darf ziehen, ja. Mhm. Die haben eine Tour geplant und das ist es dann. Das kann ich heute sagen, die Sendung gibt es ja nicht mehr.
Ja. Das waren ja etliche Aufzeichnungen an einem Tag. Ich glaube, der Ablauf, der war auch immer gleich. Man hatte nur so ein paar Sätze, um sich vorzustellen und dann auch zu antworten. Wie ist man da konkret auf Sie aufmerksam geworden? Weil das muss ja dann hinter der Bühne passiert sein.
Ja,
oder?
Ja, ja. Ich glaube, es gab damals so Produzenten und Regisseure, die einfach gesagt haben, wer fällt denn da auf? Da lief ja quasi die ganze Jugend Deutschlands durch. Und wen können wir da gebrauchen für neue Formate? Und daraus haben sie einige Leute eingeladen. Damals ist ja Kai Pflaume auch so entdeckt worden. Das war so zwei Jahre vor mir, glaube ich. Anna Bosch und da sind so ein paar Leute dann im Radio oder Fernsehen gelandet.
eigentlich ein schlaues System, ja. Mhm. Seither haben sie auch viele Formate selbst mitgestaltet und moderiert. Mhm. Das fing, wir hatten es schon erwähnt, mit dieser Flirt-Show Luft und Liebe auf RTL 2 an. 1995 bis 96 dann die ARD-Kindersendung Mir nach.
Das war BR, ja?
Und mhm. Ja, genau. Da haben sie ja dann quasi den Kinderkanal Kika mit aufgebaut, oder?
Genau, erstmal war es BR und das war total lustig, weil wir haben irgendwelche Begriffe gehabt, so richtig bayerische Begriffe, die kannte keiner. Und dann habe ich die Leute auf der Straße gefragt, was ist denn das? Und also irgendwie was so mit Fingerhakelring zum Beispiel als Beispiel, ja. Und dann habe ich es aufgelöst, also indem ich rumgelaufen bin, bis ich die Lösung gefunden hatte. Und dieses Team ist dann zum Kinderkanal gegangen von ARD und ZDF nach Erfurt und das war klasse, weil da war ich 3 Jahre und habe also stundenlang am Tag moderiert und das mit aufgebaut, aufbauen dürfen und das ist toll, das ist also wirklich jedem Zauber, Anfang wohnt ein Zauber inne, das hat so einen Spaß gemacht.
Wo ist denn da die Medizin geblieben?
Die war gleichzeitig. Ich war beim Kinderkanal und dann ein Jahr später kam dann Hauptsache gesund, die Einladung zum Casting auch da. Und das war damals der Helfried Spittra, der hat mich dann einfach da ausgewählt für diese Sendung. Und das war mein großes Glück. Das habe ich ja fast 18 Jahre gemacht.
Ja.
Dann.
Ich meine, die Ausbildung dazu hatten Sie ja. Das war ja eigentlich
richtig.
Perfekt. Ne?
Genau.
Das war dann bis 2015. Da haben Sie wöchentlich im MDR das Gesundheitsmagazin Hauptsache gesund moderiert. Das
genau.
ist eine ewig lange Zeit, von 98 bis 2015. Wie viel Einfluss hatten Sie denn da als Ärztin auch auf Inhalte?
So viel, wie ich haben wollte. Also wir haben ein tolles Team gehabt und ich habe mich aus vielen Sachen rausgehalten, weil ich nicht der Meinung bin, dass ich alles besser kann als andere, sondern ich bin immer dankbar für ein tolles Team, ja, was die Dinge gestaltet und macht und entscheidet, wen sie einlädt oder welche Themen wir haben. Aber die Themen bringt auch das Leben. Also man geht ja dann auch auf viele Kongresse oder Presseveranstaltungen und dann merkt man schon immer, wo der Lauf der Zeit ist. Und wir waren ja auch extrem erfolgreich. Ja. Und das war, glaube ich, diesem Fakt zu verdanken, dass wir da immer am Puls der Zeit waren und dass eben auch die Naturheilkunde die Menschen immer mehr interessiert hat. Und das hat eigentlich kein anderes Format so bedient.
Gibt es eigentlich eine Sendung, die Ihnen, sagen wir mal, besonders viel Spaß gemacht hat, die Sie vielleicht auch immer wieder moderieren würden?
Ich bin sowieso gerne im Fernsehen, das muss ich jetzt ehrlich mal zugeben. Also das ist schon ein bisschen traurig gewesen, dass ich das alles so hinter mir gelassen habe, weil ich finde, liebe diese Teamarbeit und diese Aufregung im Studio und wenn es dann losgeht in die Sendung und so, das hat so eine wahnsinnige gute Energie. Und man hat natürlich auch das Glück, mit den Inhalten ganz viele Menschen auf einmal zu erreichen. Ja, also das ist schon was Besonderes, Fernsehen. Ich habe ja noch viele andere Sendungen gemacht. Ich habe ja die Sonde gemacht für den SWR, also Wissenschaft. Täglich Vox, das war so ein Service-Magazin. Clever hieß das und, also.
Wir sind mittendrin im BR Schlager Brunch. Dr. Franziska Rubin erzählt uns von ihrem Leben als Ärztin und Fernsehmoderatorin. Welche Bedeutung hat Vitamin D für Sie? Das ist ja nach dem Winter immer ziemlich runter, weil wir zu wenig Licht abkriegen, oder?
Ja, also Vitamin D, muss man sagen, hat so eine gewisse Berechtigung in unseren Breiten, ne? Schon immer gehabt. Ne? Wir kennen es ja früher von Lebertran oder so. Das heißt, das schadet bestimmt wahrscheinlich nichts, über den Winter mal das zusätzlich einzunehmen, wenn man nicht so viel Sonne bekommt. Im Sommer würde ich sagen, braucht man es auf keinen Fall, da wird es über die Haut hergestellt. Aber das sind auch so Sachen, das hat der ganzen Nahrungsergänzungsmittelbranche natürlich sehr gut getan, dass es plötzlich heißt, ja, da braucht man tatsächlich was, genauso wie Folsäure für die Schwangeren oder die B-Vitamine für die Älteren. Ich habe da die Haltung, wenn man was braucht, einfach mal nachgucken lassen, mal wirklich so einen Spiegel machen lassen, dann ergänzen. Aber um Gottes Willen nicht mit dem Gießkannenprinzip. Ja, ich habe so viele Freundinnen, zu denen komme ich und dann stehen da Batterien von Nahrungsergänzungsmitteln und die hauen sich diese ganzen Pillen jeden Tag rein. Wir wissen eigentlich, dass das kontraproduktiv ist. Ja?
Inwiefern kontraproduktiv?
Ja, es gibt ja Riesenstudien. Sie können sich ja vorstellen, dass viele Nahrungsergänzungsmittelhersteller natürlich durch Studien belegen wollten, dass das ganz toll funktioniert. Meistens funktioniert es aber nicht ganz toll, sondern hat teilweise gravierende Nebenwirkungen. Deshalb, Naturheilkunde ist Kur. Anwendung, ja. Wenn ich jetzt was empfehlen würde, also zum Beispiel für diese Schmuddelzeit jetzt zu sagen, Zink, Selen ist gut, Vitamin C, Vitamin E, Vitamin D vielleicht dazu, dann 3 Wochen. 3 Wochen eine gescheite Kur machen, ein gutes Präparat und dann wieder lassen. Dann wieder Luft rein.
Ja? Und vielleicht vorher auch wirklich testen lassen, die ganzen Vitamine, oder? Kann man ja einfach machen.
Wenn ich das Gefühl habe, dass ich einen ernsthaften Mangel habe und das langfristig substituieren will, dann muss man das messen lassen, ja.
Meine sanfte Medizin für einen guten Schlaf heißt eines Ihrer Bücher aus dem Jahr 2018. Mhm. Haben Sie vielleicht noch einen kurzen Tipp für diejenigen, die Schlafprobleme haben, aber vielleicht nicht gleich Ihr ganzes Buch lesen möchten?
Also Schlafstörungen sind ja so verbreitet. Wir haben ja 60% der Berufstätigen, die sagen, dass sie wirklich schlecht schlafen und dann am nächsten Tag auch müde sind. Die einfachste Haltung, die natürlich auch komplex ist, ist zu sagen, wir schlafen so, wie wir den Tag verbracht haben. Ich muss dafür sorgen, dass mein Vagus, dass mein Entspannungsnerv wieder runterkommen kann. Und da gibt's ganz viele Dinge, die mir da helfen. Das ist die Kräutertherapie, ist die Wassertherapie, das ist das gute Umfeld herstellen, das ist eben nicht mehr ins Handy gucken, keine stressigen Dinge machen. Und das sind so ganz viele kleine Stellschrauben, wo es dann die ein oder andere genau für denjenigen halt den Unterschied macht. Und gerade bei Schlafstörung, ich würde da mir einen richtig tollen Tee zusammenstellen und ja, so ein paar Rituale auch einpflegen ins Leben.
Man merkt schon, Sie sind auch als Coach unterwegs. Und zwar auch, was ich sehr spannend finde, unterstützt von Pferden. Ja. Man kennt es ja von Hunden, ne, die als Therapiehunde eingesetzt werden oder Delfintherapie. Mhm. Wie funktioniert das bei Pferden?
Ja, also ich bin ja grundsätzlich ein systemischer Coach. Das heißt, ich glaube, das, was wir auch am Anfang hatten, dass unsere Erkrankungen oft einen Grund in unserer Psyche haben, in unserem Geist, in unserer Seele. Und dass wir durch einen anderen Blick auf Dinge vieles verändern können und auch gerade so langwierige Sachen ganz gut damit beeinflussen können. Und die Pferde sind sozusagen Stabilisator in dem Prozess. Also man kann sich das mal so vorstellen, wenn Sie jemand haben, der ganz stark traumatisiert ist oder so, dann will man oft oder überhaupt ein Trauma mit sich trägt, dann will man da oft nicht ran. Und die Pferde, die leihen uns quasi ihre Ruhe, ihr Nervensystem, sodass wir mehr aufmachen können. Und sie geben uns auch Hinweise. Also zum Beispiel eine Frau hat mal aufgestellt und plötzlich steht dieses Pferd hinter ihr, die ganze Zeit hinter ihr und wir haben das alle gar nicht verstanden. Und das Ende der Geschichte war, dass sie einen Unfall hatte tatsächlich, wo das Auto von hinten kam und sie ergriffen hat. Und seitdem hatte sie nie wieder Sicherheit von hinten empfunden. Also sie hätte sich am liebsten Augen hinten im Kopf gewünscht. Und in dem Moment, wo dieses Pferd so hinter ihr stand, hat sie das erste Mal sich wieder sicher gefühlt von hinten. Und dann geht es ist meine Aufgabe als Therapeutin zu sagen, ich kriege da immer noch Gänsehaut. Jetzt merk dir dieses Gefühl. Wie fühlt sich das an, wenn du sicher bist? Bleib da. Lass es mal deinen Körper wieder richtig fühlen, weil dann kann es auch im normalen Leben wieder stattfinden, weil die Nerven sich wieder sozusagen umbahnen.
Mhm. Interessant finde ich, dass Sie sehr spät geheiratet haben, 2015.
Ja, muss man ja erstmal finden, den Prinz, gell?
Genau, nach 11 Jahren Beziehung immerhin haben Sie sich dazu entschlossen. Warum dann doch?
Weil die Kinder das wollten. Die Kinder haben immer gefragt, warum wir denn nicht verheiratet sind und so. Und das ist witzig, weil so kleine Mädchen, die wünschen sich das. Und dann habe ich gesagt, na gut, okay, wenn ihr hier alle Blumen streut, dann machen wir das jetzt. Und es war auch ein bisschen unsere Abschiedsparty, bevor wir nach Australien abgezischt sind und haben da wirklich 4 Tage gefeiert. Und es war sensationell. Also ich muss sagen, die Party war es wert.
Die Geburt der ersten beiden Töchter, das sind ja Zwillinge, Ava und Livia, war keine leichte. Sie hatten erst mal 5 Jahre die unterschiedlichsten Kinderwunschtherapien gemacht mit künstlicher Befruchtung und allem drum und dran. Das alleine muss ja schon schwierig sein. Ich habe mir sagen lassen, also da verändern sich die Hormone und das muss nicht unbedingt angenehm sein, oder?
Nein, das ist eine schwierige Zeit. Also das ist für jede Frau schwierig, weil wirklich die Hormone da rumtanzen und man ist dann auch immer so zwischen Hoffnung und Leid. Ja, also ich meine, man möchte wahnsinnig gerne schwanger werden und heißt es, oh ja, vielleicht hat es geklappt. Oh ja, es hat geklappt. Ach nee, geht doch wieder ab oder so. Also das ist schon richtig gemein. Und was mir damals ja zugesetzt hat, ist diese Sprachlosigkeit. Also einerseits möchte man das natürlich nicht jedem erzählen, das ist klar. Aber andererseits gibt es auch immer noch Menschen, die sagen, ja, wieso klappt denn das bei dir nicht? Also ich meine, das ist doch das Natürlichste von der Welt. Und da bin ich dann ins Nachdenken gekommen, weil so wie unsere Gesellschaft ist, also dass wenn man jetzt Abi macht, studiert und auch beruflich erfolgreich sein will, dann kann man eigentlich, also das ist echt schwierig, dann frühzeitig Kinder zu bekommen. Und zudem spricht ja auch niemand so wirklich darüber, dass das schon ab 24 mal steil bergab geht mit der Fertilität. Also ja, da kommen so einige Faktoren zusammen. dass es immer noch so ein bisschen Tabuthema ist und das finde ich eigentlich schade.
Sie sprechen darüber, Gott sei Dank. Und dann gab es ja auch noch während der Geburt Komplikationen. Haben Sie die Entscheidung zur künstlichen Befruchtung denn jemals irgendwie auch bereut oder sagen Sie absolut der richtige Weg?
Nee, war ja super. Hat ja alles geklappt, aber es war jetzt ein Weg mit vier Tränen und vier. Aber irgendwie bin ich dann auch ins Vertrauen gegangen. Als die Kinder da waren, die ersten Wochen waren ja furchtbar, die waren ja sehr früh gekommen. Aber also es ist ja der Hammer, was heutzutage wieder da unsere moderne Medizin leistet. Ja, das war wirklich genial. Also trotzdem, ich habe jeden Morgen angerufen und wusste ja nicht, ob sie die Nacht überlebt haben oder nicht. Und dann habe ich irgendwie gedacht, nee, Moment, die haben jetzt schon so viele Chancen gehabt, nicht zu kommen oder zu sterben. Dann hätten sie die auch schon nehmen können. Jetzt glaube ich mal daran, dass die ihren Weg machen. Und genauso ist es ja auch dann gekommen.
Ja, und dann kam ja noch eine Tochter, die Florelin, ohne medizinische Hilfe.
Ja, das
zur
war
Welt.
Irgendwie so die unbefleckte Empfängnis, würde ich mal sagen. Also da habe ich ja nicht schlecht geguckt, als ich schwanger war. Ich sage so, wie geht denn das jetzt? Aber das ist einfach so ein Reset. Das habe ich dann mal recherchiert. Das ist tatsächlich so, dass wenn man diese ganzen Hormone sich gespritzt hat, dass der Körper dann natürlich lernt mit der Schwangerschaft, wie es geht. Und dass das einfach nochmal dazu führen kann, dass da mal ein paar Eierchen durch die Gegend hüpfen. Ja.
Wie alt waren Sie dann da inzwischen?
Ja, 42, glaube ich, als die Flora kam.
Wahnsinn. Also es sind drei Mädels jetzt, die eigentlich fast in einem Alter sind. Ne?
Ja, genau, richtig. Die Drillinge.
Auch nicht einfach, oder? Gerade in der Pubertät.
Also ich finde die gerade super, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also es war schon mal schlimmer. Ich fand so das Alter mit 11, 12, teilweise schon 9 oder so, da habe ich eher das Gefühl gehabt, dass bei denen die Hormone doch einigen Blödsinn im Kopf angerichtet haben. Jetzt muss ich loslassen. Also ich habe immer das Gefühl, je mehr Freiheit oder Verantwortung ich denen gebe, desto besser läuft's. Wenn ich jetzt da anfange, wieder nachzujustieren, dann bin ich halt die blöde Mama.
Welchen Rat können Sie den Frauen mitgeben, die einen Kinderwunsch haben, aber es klappt erstmal nicht? Viele hadern ja auch mit sich, dass sie vielleicht sogar selbst schuld an der Misere sind, weil sie so lange gewartet haben.
Genau. Naja, mein Gott, das habe ich ja auch alles gehört. Naja, warum musstest du auch so Karriere machen und so ein Tralala? Alles unfair. Ich würde nicht zu lange warten. Also in dem Moment, wo man über 30 ist und man merkt, das klappt nicht mit dem Schwangerwerden oder man hat sogar eine Fehlgeburt, dann würde ich sofort in ein Zentrum gehen und diesen Weg beschreiten, weil es wird immer schwieriger.
Und Sie haben das alles ja genau beschrieben in Ihrem Buch von 0 auf 3, vom Kinderwunsch zum Wunschkind, für alle, die ähnliche unerfüllte Wünsche haben. Und dann sind Sie mit Ihrem Mann und den drei Mädels ja einfach mal ausgewandert nach Australien. Das ist ja eine Entscheidung, die man sich wahrscheinlich auch nicht so leicht macht, oder?
Ach, ich weiß nicht. Es war so ein bisschen, dass ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, die Kinder müssen verstehen, warum ihr Vater mit kurzen Hosen im Schnee Holz hackt. Und dann haben wir immer gesagt, ich habe mir so gesagt, naja, die beste Zeit wäre eigentlich Grundschulzeit. Dann haben sie es leichter dann mit der weiterführenden Schule, falls wir dann doch nicht bleiben sollten. Und so haben wir es auch gemacht. Dann sind wir zur Grundschulzeit gegangen, haben übersehen, dass die dort ein Jahr eher eingeschult werden. Das heißt, unsere Kinder waren dann eigentlich schon viel zu alt. Und das ist halt Pleiten, Pech und Pannen aneinandergereiht. Ne? Wenn man das so um die halbe Welt zieht, dann macht man halt ganz viel Fehler. Aber man macht auch eben ganz viel.
Waren die denn auf einer deutschen Schule?
Nein, die sind da richtig auf so eine staatliche Schule gegangen. Und es war so lustig. Also ich habe so viel, Wahnsinn. Ich weiß, die sind in die Schule gekommen und kurze Zeit danach wurde ich einberufen zum Lehrergespräch, dass Küssen vor der Tafel verboten ist. Und die meisten meiner Freundinnen habe ich kennengelernt, weil die Jungs hatten und die fanden unsere Mädels so scharf. Und dann habe ich immer gedacht, oh Mann, das ist echt. Die waren ein bisschen älter, ne? Also ja. Eben dieses eine Jahr. Und so ein bisschen exotisch wahrscheinlich, keine Ahnung. Es war lustig.
Sie wurden ja von den Kollegen der Sendung Goodbye Deutschland, die Auswanderer, begleitet.
Ja, genau.
Hilft das, wenn man das Business kennt?
Ja, absolut. Also das ist ja total wichtig da, dass man dann unterscheidet, was sage ich jetzt vor der Kamera, weil man kommt schon in so Situationen. Also ich bin zum Beispiel in Australien gelandet mit 100 Kilo Übergepäck, weil mein Mann in die ganzen leeren, vermeintlich leeren Koffer seine Wintersachen gestopft hatte und irgendwelche Sägeblätter und sowas. Statt das in den Container zu tun, finde ich meine ganzen Koffer voll mit Sachen, musste dann irgendwelche Koffer mit zusammenleihen und stehe da mit 100 Kilo Übergepäck. Hat $1,000 gekostet, ja, beim Umsteigen. Und da war ich echt stinkesauer und dann steht da mein Mann sozusagen mit dem Fernsehteam in Melbourne, um mich empfangen zu heißen. Und dann habe ich gedacht, Franziska, jetzt heb dir das mal auf ein bisschen. passieren, ja, diese Schimpftirade. Man muss sich da schon so ein bisschen, ja, klar, das hilft, ja. Wer weiß, was ich sonst gesagt hätte.
Hat es nicht dann doch ab und zu mal gestört?
Ja, ach, nee, ich glaube, die Geschichte an sich war schon interessant genug und die Bilder, die waren ausdrucksstark genug, die brauchten nicht unser Drama, glaube ich, an der Stelle. Aber es ist zum Beispiel was Witziges passiert, weil die haben die ganze Zeit auf Schlangen gewartet, ne? Die haben immer gesagt, ja, hier gibt es doch so viele Schlangen, das stimmt auch. Und dann haben sie erst jemand geholt, der hat Schlangen mitgebracht, um uns zu trainieren, und der hat dann so eine super giftige Schlange da ausgepackt vor den Kindern, hat die dann laufen lassen, und dann habe ich gesagt, jetzt reicht's aber mal an der Stelle, jetzt packen sie mal ihre Brown Snake wieder da ein. Und dann am nächsten Tag fällen wir die Bäume vor dem Haus und da fliegt mir direkt eine Schlange vor die Füße. Und in dem Moment sage ich zu dem, habt ihr die Schlange da reingetan? Weil ich ja natürlich Fernsehen kenne, dass man so viel schummelt, ne? Und er, oh, der hat so die Augen verleiert und hat gesagt, na, jetzt hat die mir den Moment zerstört. Die hatten die nicht reingetan. Okay. Also, aber ich habe es halt da voll verdorben sozusagen, ja. Und dann habe ich so gedacht, ja, ihr habt so auf die Schlange gewartet und jetzt kam sie.
Nach 4 Jahren ging es ja dann doch wieder zurück in die Heimat. Mhm. Ja, warum dann doch wieder Deutschland? Warum Herrsching am Ammersee?
Ja, ich bin ja immer zwischendrin zurückgeflogen in verschiedenste Talkshows, auch wegen der Bücher, und habe dann meine Freunde wieder gesehen, und mir ist das zu heiß in Australien. Ich kann mit dieser Hitze nicht so gut umgehen, und dann die vielen giftigen Tiere hatte ich unterschätzt, muss man ganz einfach mal so sagen, und dann fehlte mir zu viel. Ich habe da richtig dann so gemerkt, mein Platz ist in Deutschland. Und es war so absurd, dass ich am Ende gedacht habe, wieso muss ich jetzt überhaupt zurückfliegen? Und dann habe ich irgendwann gesagt, so, jetzt packen wir alles wieder ein. Ich habe natürlich meinen Mann gefragt und ich habe ihn gefragt, was willst denn du eigentlich machen, wenn du alt bist? Und ich dachte, der sagt mir, ich will bei meinen Eltern auf der Farm die Rinder mit den Pferden zusammentreiben. Und dann sagt er zu mir, ich will mit dem Rad über die Dolomiten fahren und so. Und dann habe ich gesagt, was machen wir denn dann hier? Jetzt packen wir alles wieder ein und fahren zurück. So haben wir es dann auch gemacht.
Und Sie haben sich nochmal begleiten lassen, ne, von den Kollegen vom Fernsehen.
Ja, die sind da gekommen, als wir endlich ein Haus gefunden haben. Das ist ja schwierig, ne? Wir Deutschen haben ja so bestimmte Vorstellungen von einem Haus, was das alles so können muss und wie das zu sein hat und so. Und dort sind das als oft so Pappkartons, bessere Pappkartons quasi. Und da kamen die dann nochmal und haben mich bei dieser ganzen Suche begleitet. Die Rückreise war dann, glaube ich, uninteressant. Mhm.
Ja, Frau Rubin, Sie machen ja auch Workshops unter dem Motto Magic Midlife, Titel Ihres aktuellen Buchs. An wen richten die sich?
Ja, Frauen in unserem Alter, die einfach was verändern wollen und die merken, oh, es geht ihnen nicht so gut mit diesem ganzen Wechsel dieser Wandelzeit. Die einfach merken, okay, da kommt noch ganz viel Zeit. Ich weiß jetzt nicht, was ich genau verändern will. Ich weiß vielleicht auch gar nicht, was mein Herz so alles will. Und die Workshops, das ist richtig fun. Das ist richtig toll. Da machen wir auch teilweise mit den Pferden zusammen. Da muss man nicht reiten können, sondern die eben als Unterstützer sind die dabei. Und da geht es eigentlich darum, wieder so Magie in diese Lebensmitte zu bringen.
Und am 30. Dezember, da kommt Ihre erste Hilfebox für die Wechseljahre raus.
Ja.
Was verbirgt sich dahinter?
Das sind naturheilkundliche Rezepte. Also egal, ob ich jetzt Nachtschweiß habe oder diese ganzen Stimmungsschwankungen, ob ich schlecht schlafe oder alle möglichen Beschwerden der Wechseljahre. Und da gibt es sozusagen die naturheilkundliche Anwendung dafür.
Wo kann man Sie derzeit sehen? Sie machen ja auch noch einen Podcast, also sind unglaublich fleißig.
Ja, der Podcast ist lustig, da ist es auch Naturheilkunde, da kann ich Ihnen nur sagen, einfach mal reinhören, die gibt es überall. Der ist über verschiedene Themen und da geht es immer darum, was sind sozusagen die Top 5 auf der Naturheilkunde, was kann ich selber dazu tun, um wieder gesund zu werden. Und das gleiche Thema, also andere Themen, hat jetzt eine neue YouTube-Reihe, die heißt Beste Hilfe aus der Natur. Und ganz süß gemacht mit so verschiedenen Grafiken. Da unbedingt mal reingucken auf YouTube. Beste Hilfe aus Natur. Da geht es auch um Naturheilkunde, wie man die selber anwenden kann. Und manchmal aber auch der Blick über den Tellerrand. Welcher Experte könnte mir denn da noch helfen, wenn ich Beschwerden habe?
Franziska Rubin, vielen Dank für diese vielen kleinen Einblicke in das Leben einer engagierten Ärztin, Moderatorin und Buchautorin. Und ja, mein Gott, was Sie sonst noch alles machen.
Ja.
Es war mir eine Ehre.
Dankeschön, tolles Interview. Und für alle draußen einen wunderschönen Tag. BR Schlager.
Der BR Schlager Brunch.
Jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr auf BR Schlager.